Ihr Lieben, wir wollen miteinander das Markus-Evangelium aufschlagen im 10. Kapitel. Markus Kapitel 10. Wir lesen vom 17. Vers an. Markus Kapitel 10 ab Vers 17. Und da er hinausgegangen war, auf den Weg lief einer zu, kniete vor ihn und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Du weißt ja die Gebote wohl. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden täuschen, ehre Vater und Mutter. Er antwortete aber und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber wurde unmutig über die Rede und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist, dass die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Soweit zuvor die Schriftlesung. Ja, ihr lieben Geschwister und Freunde, ihr lieben Gäste, die ihr von nah und fern gekommen seid, wir haben eines der wichtigsten Themen, die das Leben von Millionen und Abermillionen von Menschen bestimmen, besonders von christlichen Menschen. Im Süden Deutschlands, besonders in Bayern, gibt es viele katholisch-christliche Menschen. In Ostdeutschland gab es viele evangelisch-christliche Menschen. In Westdeutschland ist viel reformiertes evangelisches Christentum. Und in Norddeutschland ist alles evangelisch-lutherisch. Und wenn man mit diesen Leuten ins Gespräch kommt, wenn ich so an meinen vielen Reisedienst denke, so quer durch Deutschland und durch einen Teil der Welt, dann trifft man auf viele anständige Menschen. Das sind sittlich hochstehende Menschen. Die haben ganz hohe Vorsätze. Das sind keine Betrüger, das sind keine Ehebrecher, das sind die Menschen, die das Finanzamt betrügen, das sind Leute, die in einer gesitteten Familie leben, Menschen, die Vater und Mutter ehren, die ab und zu am Sonntag auch in die Kirche gehen, die sich nicht betrinken. Da kann kein Sohn und keine Tochter sagen, ich habe meinen Vater oder meine Mutter betrunken gesehen. Sind Leute, die nehmen sogar Abstand vom Rauchen, weil Rauchen der Gesundheit schadet. Lange Rede, kurzer Sinn, es sind sittlich hochstehende Menschen, ehrbare Menschen, anständige Menschen, Menschen, die im Ansehen stehen, Menschen, die gerühmt werden, vielleicht bei einem Jubiläum oder irgendeinem anderen Dienstjubiläum, vielleicht ein 70. oder 80. Geburtstag, vielleicht stehen sie sogar in der Zeitung. Vielleicht kommt so eine Rundfunksendung über Sie. Ja, ihr Lieben, wir haben viel von diesen sittlich hochstehenden Menschen. Und nun lautet unser Thema: Benötigen denn diese Menschen auch Erlösung? Denn in ihren Augen und in den Augen der Mitmenschen meinen ja diese Leute, sie hätten Erlösung nicht nötig. Aber unser Textwort gibt uns ja von vornherein die Antwort. Hier steht nämlich ein Wörtlein, das viele Zeitgenossen überlesen, leider auch Kinder aus gläubigen Elternhäusern. Kinder aus gläubigen Elternhäusern sind auch sehr moralisch und christlich erzogen. haben viel vom lieben Gott und vom lieben Heiland gehört. Aber wenn sie noch nicht bekehrt und wiedergeboren und erlöst sind, da sind sie verloren wie die Weltmenschen auch. Obwohl sie einen ungeheuren Vorteil haben. Sie hören die christliche Botschaft, aber Gott hat eben keine Enkelkinder. Wenn die Eltern und die Großeltern gläubig sind, müssen sie die Kinder und Enkelkinder auch bekehren. Aber oft ist das so in christlichen Kreisen, je länger, je mehr. Manchmal geht das durch Generationen, dass im Elternhaus der Glaube schon lange zu Hause war. Damals, als die großen Erweckungen anfing, 1870, 1880, da haben sich schon die Urgroßeltern bekehrt. Und dann verläuft das plötzlich im Sande, weil die Kinder meinen, sie kommen aus dem christlichen Elternhaus. Das reicht, um selig zu werden. Ach ihr Lieben, wir könnten jetzt den ganzen Abend darüber sprechen, wie der Mensch sich so ein christliches Glaubensbekenntnis zusammengezimmert hat, wie er so in seinem Gedächtnis alles aufschreibt, womit er vor Gott bestehen könnte. Vielleicht kann er vor Mitmenschen bestehen, ja. Vielleicht sogar in seiner eigenen Familie, mag sein. Kann sein, dass er in eine geistlich tote Kirche geht, wo ein angesehener Mensch ist. Aber Lieben, darum geht's ja nicht. Warum nicht? Der Himmel gehört Gott. Und Gott bestimmt, wer in den Himmel kommt. Niemand anders. Da können wir uns einbilden, was wir wollen. Hier spricht Gott das letzte Wort. Auf dieser Erde, da haben die Menschen gemacht, was sie wollten und tun es immer noch. Krieg und Blut vergießen. Aus dem Paradies haben sie eine Hölle auf diese Erde gemacht. Aber mit dem Himmel können sie das nicht machen. Wer in den Himmel kommt, bestimmt Gott. Und die Bibel sagt uns sehr genau, was Gott bestimmt. Unser Textwort sagt unmöglich. Darf ich es noch einmal vorlesen? Unmöglich. Vers 27. Bei den Menschen ist es unmöglich, in den Himmel zu kommen, ins Reich Gottes zu kommen, selig zu werden. Ihr Lieben, ist uns das klar von vornherein. Wir können jetzt sofort die Bibel zumachen. Und jeder, der bisher in der Einbildung gelebt hat, der wäre ein anständiger, frommer, guter Mensch. Der muss jetzt die Maske vom Gesicht gerissen werden. Der muss erkennen, wenn Gott sagt unmöglich, dann ist das unmöglich. Und warum ist es unmöglich? Nun, unser Textwort gibt die Antwort. Wir lesen in dem Textwort ganz genau, warum das unmöglich ist. Vers 17, da kommt einer und sagt, ich möchte das ewige Leben ererben. Ja, hat er das ewige Leben nicht? Nein. Aber er ist doch so ein sittlich anständiger Mensch. Er hat doch alle Gebote gehalten von Jugend auf. Warum hat er denn nicht das ewige Leben? Weil er tot ist in Sünden und Übertretungen. Ihr Lieben, von einem Toten können Sie keine geistlichen Dinge erwarten. Und wenn sich ein Mensch einbildet, so wie ich bin, komme ich in den Himmel, dann müssen wir sagen, mein lieber Zeitgenosse, du bist an deinem Herzen tot. Tot für Gott, tot durch die Sünde. Du bist vielleicht lebendig, tot durch die Sünde. Du bist vielleicht lebendig für die Hölle und für das Verderben und du sündigst. Aber in den Augen Gottes bist du tot in deinem Herzen. Die Bibel belehrt uns, dass ein Mensch einen dreifachen Tod stirbt. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch, der geboren wird, in seinem Herzen tot. Dazu sagt man die Erbsünde. Da steht wörtlich in der Bibel, dass wir das geerbt haben. Steht im Alten Testament, in Psalm 71, Psalm 51, Vers 7, meine Mutter hat mich in sündlichem Wesen empfangen. Ich bin in sündigem Wesen geboren. Wie hat meine Mutter mich empfangen? Im sündlichen Wesen. Da ging's los, als die Mutter empfangen hat. Und dann kamen die 9 Monate und dann wurde das Kind geboren in Sünden. Was sagt Paulus in Römer 5, Vers 12? Na ganz eindeutig, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Wir sind doch alle Adams Kinder. Also haben wir alle den geistlichen Tod im Herzen. Tja, und deswegen, wenn wir den geistlichen Tod im Herzen haben und wir bilden uns ein, wir sind so fromm und so anständig und so gut und so sittlich und so moralisch und so ehrlich und so katholisch und so evangelisch, und bilden uns ein, dass wir aus dem gläubigen Elternhaus kommen. Deswegen, ihr Lieben, weil wir tot sind im Herzen. Deswegen brauchen wir Erlösung. Wir müssen geboren werden. Aber das nur jetzt dann. Tja, wenn wir Glück haben, werden wir alt. Dann müssen wir leiblich sterben. Unsere Knochen verwesen, unser Fleisch verwest, alles, was wir so geschätzt haben. Nicht nur junge Leute leben in diesen Torheiten, auch alte Leute. Kann die Oma 80 sein, dann schminkt sie sich immer noch und bemalt sich wie ein Indianer. Was tut nicht der Mensch alles für seinen Leib? Und gerade diesen Leib, auf den der Mensch so pocht, das ist das Unsicherste, was der Mensch an sich hat. Seine Leiblichkeit, die wird höchstens 70 oder 80 Jahre, sagt Psalm 90. Gerade diese Leiblichkeit, die muss er ablegen. Dazu sagen wir Tod, dazu sagen wir Sterben, Leiche, beerdigt werden, Sarg, Grab. Tja, das ist aber nach der Bibel, ist das ein zweites Mal, dass der Mensch sterben muss. Denn er ist ja schon tot im Herzen. Jetzt muss er leiblich sterben. Und dann kommt das jüngste Gericht. Tja, da muss der Mensch ewig sterben. Das Wort ewig hat seine verschiedenartige Bedeutung. Im Griechischen heißt es wiederum Tod. Das ist der Thanatos hot Deuteros. Thanatos ist der Tod und Deuteros heißt wiederum, 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 ohne Ende, wiederum, wiederum, immer wiederum Tod, in alle Ewigkeit wiederum Tod. Warum wiederum Tod? Ja, weil der Mensch in alle Ewigkeit durch die Sünde von Gott getrennt ist, weil er nicht erlöst ist. Darum ist alle Ewigkeit, die Verdammnis, die Hölle, ein wiederum Tod. Ja, Millionen, Ewigkeiten, Ewigkeiten, Millionen von Ewigkeiten, wiederum Tod. Es hat mal ein Evangelist unserer Tage gesagt, ein Mensch, der einmal geboren wird, leiblich durch seine Mutter, der auf diese Erde kommt, dieser Mensch muss zweimal sterben. Na, habe ich gedacht, lieber Bruder, was sagst du denn da? Ein Mensch, der einmal geboren ist, wie freut man sich, wenn so ein Kindlein geboren ist, der nur einmal geboren ist, der muss zweimal sterben. Einmal, wenn er beerdigt wird und einmal, wenn er in die Verdammnis kommt, weil er sich nicht bekehrt hat. Ein Mensch aber, der zweimal geboren ist, der stirbt höchstens nur einmal, vielleicht überhaupt nicht. Warum? Nun, er ist dem Leibe nachgeboren durch seine Mutter und wenn er erlöst und bekehrt ist, wird er wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Dann ist er ein zweites Mal geboren und dann? Ja, dann stirbt er höchstens einmal, nämlich dem Leibe nach, dem Geiste nach nicht mehr. Kann uns doch kein Tod nicht töten, sagt der Liederdichter. Der Heiland sagt am Grabe des Lazarus, der wird da leben, obgleich er stirbt, und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Ist ja wunderbar. Aber dieser Bruder sagte weiter, wer zweimal geboren ist, der stirbt höchstens einmal, vielleicht gar nicht, warum nicht? Nun, wenn der Herr Jesus wiederkommt und entrückt seine Gemeinde und wir wären auf diese Erde und würden das erleben, dann sterben wir überhaupt nicht. Paulus sagt 2. Korinther 5, wir werden entkleidet. Ach ja. Wenn ich an unsere Väter denke, wie manch einer hat gesagt, um die Jahrhundertwende, am Ersten Weltkrieg, beim Zweiten Weltkrieg, unser Herr kommt bald, ich möchte nicht entkleidet werden, ich möchte überkleidet werden und entrückt werden. Aber unsere Lieben sind alle dahin gegangen. Sie sind alle entkleidet worden, sie sind gestorben. Aber nehmen wir mal an, ihr Lieben, unser Herr kommt bald und wir wissen, dass er bald kommt. Also ihr müsst zwei Dinge auseinanderhalten. Wenn wir diese Erde betrachten, für die Welt, für die Politik, für die Weltmenschen, für die Nationen, für die Heiden, für die Gottlosen, na, da kommt der Antichrist, das ist doch klar. Was heute weltpolitisch geschieht, da hört man den Marschschritt des kommenden Antichristen. Wenn früher im fernen Amerika die Indianer einen Zug überfallen wollten, da waren diese Indianer so klug, dann legten sie sich auf die Schienen und hörten auf den Schienen das dröhnende Geräusch, wenn der Zug kam. Der konnte aber x Kilometer noch ab sein. Und wenn wir heute unser Ohr an den Puls der gegenwärtigen Weltgeschichte legen, dann merken wir, ja, das ist ja der kommende Schritt des Antichristen. Er kommt ja Jahr für Jahr näher für diese Welt, ihr Lieben. Aber wir als Kinder Gottes warten noch nicht auf den Antichristen. Wir müssen uns doch verstehen, ihr Lieben. Wir warten auf den Herrn Jesus Christus, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und wenn er kommt, dann entrückt er uns. Wann er kommt, weiß ich nicht. Und wann er uns entrücken wird, weiß ich auch nicht. Aber als Gläubiger lebe ich noch in dieser Welt und als Gläubiger sehe ich doch beides. Die Welt sieht ja überhaupt nichts. Fragen Sie mal die Politiker, wie blind die sind. Was sehen die denn groß? Na ja, wir gehen rosigen Zeiten entgegen und das Jahr 2000 kommt und die Hungersnöte hören auf und es gibt eine Weltregierung, eine Weltvereinigung, die Waffen werden eingeschmolzen, die Atombomben werden abgeschafft, der Weltfriede kommt, der Weltfriede kommt. Der Antichrist kommt. Der Antichrist ist Teufel in Person. Das sieht die Welt nicht. Wir aber als Gläubige, sofern wir gläubig sind, na, wir sehen doch, was auf die Welt zukommt. Und was kommt auf uns, die Kinder Gottes, zu? Nun, ich weiß nicht, was wir in dieser Welt noch erleben werden. Unsere Alten haben zwei Weltkriege erlebt. Wir haben es überlebt. Nicht alle, aber viele. Ich weiß nicht, was wir noch erleben werden. Aber eins weiß ich. Über allem, was ich auf dieser Erde erlebe, warte ich doch auf meinen Heiland, der vom Himmel kommt. Wir als Gemeinde Jesu können doch Jahr für Jahr mit der Entrückung rechnen, ohne groß auszurechnen, wie und wann. Unser Herz muss doch innerlich bereit sein, ihr Lieben. Das ist doch das Entscheidende. Jetzt sagt also dieser Bruder, ja, wer zweimal geboren ist, der stirbt höchstens einmal, vielleicht überhaupt nicht, wenn der Herr zur Entrückung kommt. Wir haben uns verstanden, ihr Lieben. Nun schauen Sie, in unserem Textwort kommt einer, ein hochanständiger Mensch, wir sagen ja so nach der schönen Luther-Übersetzung, der reiche Jüngling, nicht? Wer von uns würde die Geschichte nicht kennen? Aber er kommt zu Jesus, fällt vor ihm nieder und sagt, ich möchte das ewige Leben haben. Ja, da müssen wir sagen, mein Freund, was hast du denn eigentlich? Na, irdisches Leben, mit Gold und Silber behangen, reich, bekleidet, großes Vermögen, Rittergut, ich weiß nicht, was er alles hatte. Tja, er hatte also irdisches Leben, irdisches Wohlergehen, ihm ging es äußerlich sehr gut, aber er hatte kein ewiges Leben. Und ihr Lieben, das ist die erste Antwort auf die Frage, warum brauchen die angeblich anständig und sittlich hohen Menschen Erlösung? Warum? Na, weil sie kein ewiges Leben haben. In der Erlösung, ihr Lieben, liegt das Leben. Wisst ihr warum? Weil der Herr Jesus Christus die Erlösung am Kreuz von Golgatha dadurch geschaffen hat, erwirkt hat, vollbracht hat, weil er am Kreuz gestorben ist. Können ja viele Menschen nicht verstehen, warum glauben wir an einen gekreuzigten Heiland, nicht? Da müssen wir sagen, wenn wir in die Tiefe der Heiligen Schrift hineinschauen, es gab für Gott keinen anderen Weg, um uns zu erlösen. Nämlich vom Tode. Warum vom Tode? Der Jesus Christus war in alle Ewigkeit Gott. Er ist Gott aus Gott geboren, Licht vom ungeschaffenen Lichte, aber ewig beim Vater. Die Präexistenz Jesu Christi geht zurück in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Er betet in Johannes 17, dass der Vater ihn geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Tja, ihr Lieben, wenn der Jesus so ewig beim Vater war, war er ja unsterblich, ja. Wie soll er uns denn jetzt vom Tode erlösen? Ja, indem er stirbt, aber er kann doch nicht sterben, weil er Gott ist. Also wird der Jesus Christus Mensch. Als Mensch bleibt er ohne Sünde. Er muss ohne Sünde bleiben. Ich lehne als Irrlehre ab, wenn behauptet wird, dass der Jesus als Sohn Gottes hätte sündigen können. Das ist ein Faustschlag in das Angesicht unseres Heilandes. Jesus war Gott. Jesus wollte nicht sündigen, Jesus konnte nicht sündigen, Jesus hat nie gesündigt. Die Bibel sagt, er war angefochten, er war versucht allenthalben, er war der hohe Priester. Er hat gerungen im Garten Gethsemane, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen auf die Erde fiel. Mir braucht keiner sagen, was Gethsemane ist, ihr Lieben. Könnt ihr mir die Augen zubinden und ich führe euch durch Gethsemane. Ich bin oft genug da gewesen. Ich habe eine Vorstellung, was der Liederdichter sagt. In des Ölbergs Garten kniet er, schweißbedeckt sein Angesicht, dringend dort für deine Sünde, rührt dich solche Liebe nicht. Ja, er rang für unsere Sünde. Ringend dort für deine Sünde. Aber er, der Sohn Gottes, tat keine Sünde. Kein Betrug wurde in seinem Munde gefunden. Der Hohepriester zerriss seine Kleider, weil er keine Schuld an Jesus fand. Der Pontius Pilatus ruft dreimal verzweifelt in das Volk hinein. Ich finde keine Schuld an ihm. Nehmt ihr ihn hin, richtet ihn nach eurem Gesetz. Ich finde keine Schuld an ihm. Warum nicht? Nur weil er ohne Sünde war. Er ist Mensch, obwohl er Gott ist. Er stirbt am Kreuz, obwohl er ohne Sünde ist. Und als sündloser Mensch geht er 3 Tage und 3 Nächte mitten in das Totenreich, in den Hades, in den Sheol, in den Abyssos, in den Tartarus, in das Hylakä und alles, was der griechische und hebräische Grundtext nur sagt. Er ist hinabgestiegen in die Tiefe, sagt Paulus, Römer 10, Epheser 4. Er ist erhöht worden über alle Himmel. Das hat er getan in seinem Sterben. Und der Tod konnte ihn nicht halten. Warum nicht? Nur weil der Jesus ohne Sünde war. Am 3. Tage ist der Jesus auferstanden aus den Toten. Er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es freiwillig. Ich nehme mein Leben wieder. So ein Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Johannes 10, Vers 17 und 18. Nun hat also der Jesus als der Sündlose durch sein Leiden und Sterben die Todestore von innen aufgebrochen und hat damit den Tod überwunden. Denn nur ein Sündloser konnte den Tod überwinden. Ein Sünder nicht, denn der Tod hält ja die Sünder. Tja, nun frage ich euch, wie können wir denn den Tod überwinden? Überhaupt nicht. Wir können nur an den Herrn Jesus glauben, der den Tod überwunden hat, durch sein Sterben. Er musste sterben, um den Tod zu überwinden. Tja, also müssen wir auch sterben, um dieser Erlösung teilhaftig zu werden, ja. Wir müssen der Sünde sterben. Römer 6, Vers 11, rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben und tot seid. Wir müssen unserem eigenen Ich sterben. Römer 6, Vers 6, unser alter Adam ist mit Christus gekreuzigt. Aha, wir müssen also mit Christus sterben. Wir müssen der Welt absterben. Wer der Himmel will, der Erbe muss der Welt gestorben sein. Singen wir in einem Liede. Tja, und wenn wir der Welt und der Sünde absterben, was geschieht dann? Tja, dann zieht der Jesus durch den Heiligen Geist in unser Herz hinein und schenkt uns das ewige Leben, weil wir mit ihm sterben, weil wir mit ihm gekreuzigte, gestorbene begraben, Vers 3 und 4, mit ihm auferstanden ins himmlische Wesen versetzte, Epheser 2. Darum überwindet der Jesus Christus in unseren Herzen den Tod. Er schenkt uns das ewige Leben durch die Wiedergeburt. Er schenkt uns den Heiligen Geist durch die Wiedergeburt. Und der Heilige Geist in uns ist ohne Sünde. Ich bin nicht ohne Sünde, keiner von uns. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so belügen wir uns selbst. Nein, wir haben alle unsere Sünden an uns. Römer 7 haben wir eben gehört. In mir und in meinem Fleisch ist nichts Gutes, das Gesetz der Sünde ist in mir. Tja, aber wenn der Jesus mir die Wiedergeburt geschenkt hat, dann ist der Heilige Geist in mir. Und der Heilige Geist ist ohne Sünde. Und weil der Heilige Geist ohne Sünde ist, empfangen wir eine Wiedergeburt. Und das ist dieses schwierige Wort, was sehr selten verstanden wird und doch so leicht ist. Das in 1. Johannes Kapitel 3 steht, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Ja, was ist denn damit gemeint? Nun ganz einfach. Die Wiedergeburt in uns, der Heilige Geist in uns, das ist sündlos, ohne Sünde. Wir sind Sünder. Aber die Wiedergeburt in uns, die wirkt der Heilige Geist ohne Sünde. Wir sündigen jeden Tag, ja. Wir haben einen erlösten Geist, der ohne Sünde ist, in einem unerlösten Leib, der voller Sünde ist. Das ist dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, der im Galaterbrief geschrieben wird. Wenn wir nun unseren Leib abgelegt haben, unser Fleisch dem Grabe übergeben haben, ja, dann kommt nur der wiedergeborene Geist in uns in den Himmel. In den Himmel? Ja, aber dann muss ja unser wiedergeborener Geist, der neue Mensch, in uns ohne Sünde sein. Natürlich. Meint ihr, wir kommen mit irgendetwas Sündigem in den Himmel? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich lange damit herumgeplagt. Alles, was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Na, da gibt es so Leute, die gibt es so verschiedene Richtungen, auch Sekten, die wären sündlos. Ach, das gibt's überhaupt nicht. Wir sind alle Sünder, das wissen wir. Das bleiben wir bis zum Schluss, bis wir die Augen zugemacht haben. Wir haben das sündige Fleisch, unser sündiges Wesen, unser Ich, unser Ego, unser Selbst an uns. Das hat jeder, auch ich. Tja, aber die Wiedergeburt in uns, der Heilige Geist in uns, der Heilige Geist ist ohne Sünde. Und das, was der Heilige Geist in uns wirkt, das kommt in den Himmel. Und was der Heilige Geist wirkt, sündigt nicht. Sonst würde der Heilige Geist Sündiges wirken. Wir wirken Sündiges, ja. Aber nicht der Heilige Geist. Und wenn 1. Johannes 3, Vers 8 und 9, das sind diese schweren Bibelstellen, geschrieben steht, alles, was aus Gott geboren ist, nämlich durch den Heiligen Geist, das tut nicht Sünde. Das Gottgeborene, das Erlöste in mir. Im Gegenteil, ich bin durch die Erlösung von der Sünde erlöst und habe Sieg über die Sünde, wenn ich im Sieg Jesu lebe und mit ihm sterbe. Mein Fleisch wird immer sündigen. Ja, die Geschichte kennen wir. Das ist so wo im Mittelalter gewesen. Da ist ein Mönch, der hat eben auch dieses alte, zänkische, sündige, selbstherrliche, trotzige, ruppige Wesen an sich. Und es gibt jeden Tag Streit mit seinen Mitmönchen. Nun, ich weiß nicht, wie weit dieser Mensch gläubig und wiedergeboren war, aber in früheren Zeiten, vor 1000 und vor 1500 Jahren, war ja noch viel mehr Glaubensleben, auch im Raum der großen Kirchen. Naja, und dann sagt dieser Mönch, jetzt gehe ich in die Wüste. Wüste heißt auf Griechisch Eremos. Aus Eremos ist Eremit geworden. Wüstenmensch. Und was tut denn der Wüste? Na, er sündigt nicht, so meint er jedenfalls. Er lebt an einer Quelle, er trinkt sein Wasser, hat irgendeinen Krug mit und irgendein Messer, wo er sich ein paar Wurzeln rausschneidet und ganz einfach lebt. Er verhungert nicht. In der Wüste gibt es auch etwas Leben. Die Wüste blüht auch manchmal. Wenn es im Winter viel geregnet hat, dann blüht die ganze Wüste in Israel. Das muss man sehen, ihr Lieben. 60 Kilometer, wenn die Wüste blüht. Das ist unglaublich. Naja, und dieser Mann lebt eben nun in der Wüste und ist glücklich und zufrieden, dass er die bösen Mitmenschen los ist, dass keiner mehr reizt zum Zorn, dass er jetzt endlich erlöst ist, bis er eines Tages mit seinem vollen Wasserkrug vom Brunnen kommt, an einer herausstehenden Wurzel hängen bleibt, stolpert, das Wasser halb verschüttet, die Wut bekommt, und den Krug, der noch voll ist mit halbem Wasser, vor Wut an dem nächsten Stein dort in der Wüste zertrümmert. Jetzt hat er nichts mehr, womit er schöpfen kann. Jetzt muss er verdursten in der Wüste. Und während er auf die Scherben herabblickt, die er zertrümmert hat, dann schlägt er an seine Brust und spricht dieses berühmte lateinische Wort mea culpa. Mea maxima culpa, meine Schuld. Meine große Schuld. Da war kein Mensch da und die Sünde war in ihm. Die Wut, der Zorn. Zinzendorf sagt, ich sprach zur Lust, zum Zorn, zum Neid, zum Geiz. Dafür hing ja mein Herr am Kreuz. Tja, und dann ist er wieder zurückgegangen zu seinen Mitmenschen. Und dann hat er begriffen, dass er jeden Tag nach Römer 6 leben muss in dem Sieg über die Sünde. Warum? Nun, ihr Lieben, wir haben alle die Sünde an uns. Da braucht uns niemand reizen. Wir können uns eine Klosterzelle einsperren. Da können wir hier oben unreine Gedanken in unserem Gehirn haben. Zwangsgedanken gibt uns der Teufel ein. Selbstmordgedanken kann der Teufel gläubigen Menschen eingeben. Feurige Pfeile schießt auf uns, sagt Paulus in Epheser 6, die wir mit dem Schild des Glaubens auslöschen können. Tja, wenn wir so weit gekommen sind, ihr Lieben, dass wir das begreifen, das aus Gott geborene sündigt nicht, aber wir sündigen. Aber wir sollen ja nicht sündigen, nein. Wir werden zwar auf dieser Erde nicht sündlos, aber wir können durch das Erlösungswerk von Golgatha, die in uns wohnt, die Sünde, durch den Glauben überwinden. Und das ewige Leben, das uns der Heiland in der Wiedergeburt geschenkt hat, das wächst in uns. Wir werden stark im Glauben. Aus neugeborenen Kindlein werden Jünglinge, aus Jünglinge werden Väter im Glauben. Das wird dann so stark in uns, dass wir immer mehr Sieg über die Sünde haben und zur Ehre des Herrn Jesus Christus leben. Tja, ist das also in Wirklichkeit doch eine sehr einfache Sache. Diese sogenannten schweren Bibelworte, wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich mal einige Bücher schreiben. Aber wann soll ich das tun, wenn man so 80.000 Kilometer im Jahr unterwegs ist? Im Auto, im Flugzeug, in der Eisenbahn? Dann ist das fast gar nicht möglich, dass man all das mal aufschreiben würde, um angefochtenen Menschen mitzuteilen, was sind denn das für schwere Worte, die in der Bibel stehen? Was der Heilige Geist selber ist, ist sündlos. was der Heilige Geist wirkt. Die Wiedergeburt ist sündlos, aber wir sind die Sünder. Wir haben es an uns, in unserem Fleisch, in unserer Seele, in unseren Gedanken, mit unserer Zunge. Ach, was können wir Menschen mit unserer Zunge sündigen? Nun, wir haben uns in diesem Punkt verstanden. Wir müssen jetzt zurück zu dieser Begegnung. Dieser sogenannte reiche Jüngling, der kommt jetzt zum Herrn Jesus und sagt ihm, er möchte das ewige Leben erben. Er hat kein Leben. Er ist ein anständiger Mensch, er hält die Gebote. Er ist äußerlich reich, er ist innerlich reich. Jedenfalls bildet er sich das ein. Innerlich hochmütig auf sein religiöses Leben, dass er immer die 10 Gebote gehalten hätte von Jugend auf. Und er hat kein Leben in sich, sondern er hat den geistlichen Tod in sich. Und wenn er nicht wiedergeboren wird, dann geht er verloren. Wird er aber wiedergeboren, dann hat er geistliches Leben in sich. Und dann, ja, dann muss er nur einmal sterben. Den ewigen Tod braucht er nicht zu sterben, weil ihm der Jesus Christus das ewige Leben geschenkt hat. In der Erlösung. In der Lösung werden wir vom Tod erlöst. In der Lösung bekommen wir den Heiligen Geist. In der Lösung wäscht das Blut Jesu uns rein von aller Sünde. In der Lösung empfangen wir die Wiedergeburt und werden neue Menschen. Tja, aber ihr Lieben, wir müssen einen Schritt weitergehen. Ich schlage mit euch die Apostelgeschichte auf. Und ich lese in der Apostelgeschichte im 26. Kapitel ein Wort, was mir von größter Wichtigkeit ist für diese sittlich hochstehenden und moralischen Menschen. Ich muss wieder mal an die Kinder aus gläubigen Elternhäusern appellieren, die auch so fromm und christlich erzogen werden. Aber wir wollen doch den inneren Zustand sehen, in dem wir leben. Da heißt es Apostelgeschichte 26, Vers 18. Tja, ihr Lieben, das gilt besonders für sittlich hochstehende Menschen. Aufzutun ihre Augen. Tja, die Menschen, die ohne Gott und Christus leben, die sind blind, geistlich blind. Denen müssen die Augen aufgetan werden, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Ein sittlich hochstehender Mensch, der lebt in der Finsternis. Und von der Gewalt Satans zu Gott. Ja, die sittlich hochstehenden Menschen, die leben in der Gewalt Satans. Zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Ja, ihr Lieben, die sollen geheiligt werden. Warum? Die sollen Vergebung der Sünden empfangen. Warum? Ja, weil sie ungeheiligte Leute sind. Sittlich hochstehende Menschen sind doch keine geheiligten Menschen. Die Bibel lehrt uns doch, dass wir in Christus Jesus geheiligt werden. Jaget nach der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Jesus Christus ist uns gemacht zur Heiligung, lesen wir im 1. Korintherbrief. Tja, was hilft es uns dann, wenn wir gläubige Eltern haben, wenn wir nicht rauchen, wenn wir nicht trinken, wenn wir keine Räuber und Einbrecher sind, wenn wir das Finanzamt nicht betrügen, wenn wir mehr lieb und nett zu unserer Ehefrau sind, wenn sie unsere Kinder nicht anschreien, wenn wir ein guter Chef sind und ein lieber Mitarbeiter und sind im Herzen verloren und an den Teufel und an den Satan gebunden. Also der sittlich hochstehende Mensch, der braucht Erlösung, ihr Lieben. Das kann ich euch heute Abend sagen. Und ich soll meine Kindheit zurückdenke, ich könnte auch darüber Bücher schreiben, eine Bilderbuch-Kindheit, wenn ich so an einen Teil meiner Großeltern denke, ein anderer Teil ist ja am Krieg umgekommen. Wenn ich so an meine Eltern denke, an meine Kindheit, ich habe meinen Vater nie betrunken gesehen, nie. Das gab es bei uns überhaupt nicht. Mein Vater rührte doch keine Zigarette an. Ja, der bekam hier und da schon mal geschenkt, aber er war so ein sittlich hochstehender Mensch. Als der beerdigt wurde, ging die halbe Stadt mit. So ein Ansehen hatte der. Tja, und als ich dann in das Licht Gottes trat, dann erkannte ich, dass wir sittlich hochstehenden Menschen verloren waren. Total verloren. Es heißt hier, aufzutun ihre Augen. Ich werde nie vergessen, wie meine Augen aufgetan wurden. Ich fing an, die Bibel zu lesen. Und je mehr ich die Bibel gelesen habe, umso mehr wurden mir die Augen aufgetan, denn in der Bibel wirkt der Heilige Geist. Und wenn wir in das Licht des Heiligen Geistes in der Bibel schauen, merken wir auf einmal die Finsternis und den Schmutz in unseren Herzen. Meine Mutter kam 2 Jahre nach mir zum Glauben. Nun, bei uns zu Hause war das so, von Vaters Seite waren die alle evangelisch, also wurde ich evangelisch erzogen, namenschristlich, wie sie es gehört. Von Mutters Seite waren sie katholisch, namenschristlich katholisch natürlich. Als der Großvater in den Ersten Weltkrieg zog und nie mehr wiederkam, die Granaten haben ihn in Frankreich zerrissen, da sagte er im Jahre 1914 zur Großmutter, die damals eine junge Frau war, das eine Kind war 4 Jahre alt, das andere Kind war 7 Jahre alt. Ja, er sagte zur Großmutter, sorge dafür, dass diese Kinder gute Katholiken werden. Naja, das eine Kind, das wurde dann meine Mutter und sie war eine sehr gute Katholikin. Und als ich zum Glauben an den Herrn Jesus kam, als mir meine Augen aufgetan wurden, als ich mich bekehrte, weg von der Gewalt Satans hin zu Gott, wie es hier Apostelgeschichte 26, Vers 18 geschrieben steht, dann fiel Mutter fast in Ohnmacht. Mein Vater sagte, du hast den religiösen Wahnsinn. Du bist in eine Sekte geraten. Was ist nur mit dir geschehen? Aber Mutter nahm das nicht so leicht. Sie merkte, hier muss etwas mehr dahinter sein. Im August kam ich zum Glauben und Weihnachten schenkte ich Mutter eine Bibel. Naja, der Großvater hat ja gesagt, sorge dafür, dass die Kinder gute Katholiken waren und das war früher etwas anders als heute. Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg etwas geändert, aber bis dato durften die guten Katholiken keine Bibel lesen. Also meine Mutter hat nie eine Bibel gesehen. Das fing sie an, die Bibel zu lesen. Ich war damals schon unterwegs im Reiche Gottes und wenn ich nach Hause kam, jedes Mal ein Gejammer. Ein Hände über dem Kopf zusammenschlagen und jedes Mal sagt sie, oh, was haben Sie uns belogen, was haben Sie uns belogen, was haben Sie uns belogen, werden Sie? Naja, die das ganze Glaubensgebäude vom Katholizismus aufgestellt haben. Ich sage jetzt nichts gegen fromme Katholiken, aber ich habe erst mal gemerkt, wie weit Menschen, die sich christlich nennen, von Christus abkommen. Und welch eine Finsternis sich über das ganze Christentum gesenkt hat. Ja, Mutter hatte auch ein Messbuch, halb lateinisch, halb deutsch. Ich habe dann immer so als Kind meine ersten Versuche gemacht, lateinisch zu lernen. Gratia vobis et pax adio patrin nostro et domino Jesu Christo. Das waren so meine ersten Worte, die habe ich als Kind gelernt. Mitten im Zweiten Weltkrieg, Vater war an der Front. Und ich fühlte dann wieder mal zu Hause in den Büchern herum und auf einmal sehe ich halb Deutsch und halb Lateinisch. Wusste natürlich nie, was das bedeutet. Tja, Mutter wusste es auch nie, was das bedeutet. Aber heute wissen wir es. Sie wäre mit diesem ganzen Namenskatholizismus mitten in die Hölle gefahren. Fragen Sie mich nicht, was mit den Vorfahren geworden ist, die vor 100 Jahren als gute Katholiken gestorben sind, die, so viel ich weiß, nie das Evangelium gehört haben. Ich war der Allererste, das war eine Revolution, eine Sensation. Das gab eine Erschütterung in diesem Gebäude, von diesem Familienclan nach Vaterseite, nach Mutterseite. Kann ich Ihnen sagen. Und diese Erschütterung ist heute noch nicht zur Ruhe gekommen. Ja, ihr Lieben, was haben Sie uns belogen? Aufzutun Ihre Augen, sich zu bekehren von der Finsternis. Man kann in religiöser, katholischer, evangelischer, reformierter, lutherischer, freikirchliche Finsternis sein, wenn man nicht bekehrt und nicht wiedergeboren ist. Im Herzen ist der Mensch finster, im Herzen ist der Mensch taut. Und alles, was der Mensch an Christi Unterweisung bekommt, das soll ihn ja zur Buße und zur Bekehrung führen. Aber wenn der Mensch jetzt einbildet, nur ja, weil ich so christlich und so gut evangelisch und katholisch bin und weil meine Eltern gläubig sind und gehen da irgendwo an eine Freigemeinde oder Baptistengemeinde oder Methodistengemeinde, dann muss ich ja sagen, mein lieber Freund, da bist du trotzdem verloren. Wenn du in den Himmel kämst, nur weil du fromme Eltern hast, dann wäre Jesus Christus am Kreuz umsonst gestorben. Und das war der Kampf des Apostels Paulus, wo im Neuen Testament sagt, ich habe ihn widerstanden bis aufs Blut. Wir wichen nicht eine Stunde. Damals ging es ja um die Juden, nicht? Die sagten, wir halten das Gesetz, wir haben die Beschneidung, wir haben die 10 Gebote. Damals hatten sie auch den schönen Tempel in Jerusalem. Paulus sagt, wenn wir durch das Gesetz des Alten Testaments selig würden, dann brauchte Jesus nie am Kreuz zu sterben. Wenn wir meinen, durch ein katholisches und evangelisches Namenschristentum selig zu werden, dann wäre Jesus umsonst am Kreuz gestorben. Der Tod Jesu am Kreuz zeigt uns, dass wir absolut verloren sind. Ganz gleich, woher wir kommen. Und deswegen sagt der Heiland ja in unserem Text hier in Markus Kapitel 10, unmöglich bei Menschen. Unmöglich. Warum ist es unmöglich? Weil wir als Sünder verloren sind, als christliche Sünder verloren sind, als Sünder aus gläubigen Elternhäusern verloren sind, als hochanständige, sittliche, moralische Menschen verloren sind. Ja, ihr Lieben, und dann steht hier geschrieben, sie sollen sich bekehren von der Gewalt Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Menschen empfangen nur Vergebung der Sünden, wenn sie sich von der Gewalt Satans wegbekehren. Wir wissen ja, dass es zum Teil auch im Luthertum die Beichte gibt, aber Katholizismus ist da stärker. Und dann gehen die Menschen beichten, Ohrenbeichte, dann bekommen sie Absolution. Wir kennen diese deutschen und lateinischen Worte oft genug gehört. Und dann sündigen sie weiter. Na, wie kommt denn das? Na, es gibt ja auch nach dem Rosenmontag einen Aschermittwoch. Da wird ihnen so ein Aschenkreuz auf die Stirn gemacht, nachdem sie tüchtig gesündigt haben. Jetzt müssen sie 40 Tage fasten. Kommt die Fastenzeit, Aschermittwoch ist alles vorbei. Tja, aber nächstes Jahr sündigen sie weiter. Ach, die sündigen am nächsten Tag schon weiter. Warum? Ja, aber sie haben doch ihre Sünden gebeichtet in der sogenannten Beichte. Gewiss. Aber sie haben keine Vergebung der Sünde empfangen. Warum nicht? Ja, weil sie sich nicht bekehrt haben von der Gewalt Satans. Ihr lieben Freunde, hier haben wir eine Antwort auf die Frage, warum beichten so viele unserer Zeitgenossen ihre Sünden und sündigen immer wieder? Weil sie sich nicht bekehrt haben, weg von der Gewalt Satans, hin zu dem lebendigen Gott. Wenn wir den ersten Thessalonicher Brief aufschlagen, da sehen wir, wie sich die Gewalt Satans in unserem Leben auswirkt. Schlag doch mal den ersten Thessalonicher Brief auf. Gleich im ersten Kapitel, da lesen wir 1. Thessalonicher Kapitel 1. Da heißt es in Vers 8, von euch ist ausgeschollen das Wort des Herrn. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, also dass es uns nicht not ist, etwas zu sagen, denn sie selbst verkündige von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben, wie ihr bekehrt seid zu Gott. So, das steht schon mal fest, ja? Bekehren tut man sich immer zu Gott. Weiter. Wie ihr bekehrt seid zu Gott, weg von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und dem wahren Gott. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat aus den Toten, Jesus Christus, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Ein Mensch, der sich zu Gott bekehrt, bekehrt sie weg vom Satan und bekennt sie weg von den Abgöttern. Und wir haben so viele Abgötter in unserem Leben, deswegen sündigen wir immer wieder und haben keinen Sieg über die Sünde, sogar als Gläubige. Und warum sind die Abgötter so gefährlich? 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 20. Was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen. Luther übersetzt den Teufel. Und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen sein sollt. Die Heiden opfern den Göttern, den Dämonen. Jeder Götzendienst ist eine Steckdose, wo wir Anschluss finden an den Starkstrom aus der Hölle, wo uns der Satan zwingt zu sündigen. Und hier haben wir nebenbei eine Antwort, warum viele Gläubige keinen Sieg über die Sünde haben. Weil sie ihre Abgötter nicht aus ihrem Haus tun. Weil sie ihre Abgötter nicht aus ihrem Herzen tun. Der Satan wirkt seine Gewalt aus durch die Abgötter, die in dieser Welt sind. Den Teufel sieht man ja nicht. Er ist ein unsichtbares Geistwesen, das mächtigste Geistwesen, was überhaupt gegen Gott steht. Das ist der Teufel, der Satan. Der frühere Luzifer, der Lichtesengel, der schirmende Cherub. Wir haben so viele Ausdrücke in der Bibel über diesen gefallenen Lichtesengel, der zum Satan geworden ist. Und dieses unsichtbare Wesen, dieser Satan, der herrscht in der Luft und er herrscht über 1 Milliarde Chinesen genauso wie über 250 Millionen Russen, wie über 60 Millionen Bundesbürger und wie über 40 Millionen Spanier. Der ist überall derselbe, der Teufel. Warum? Weil er ein ungeheures Geistwesen ist. Ob die Eskimo am Nordpol sündigen oder die Hula-Hula-Leute irgendwo auf der Insel weiter, spielt gar keine Rolle. Der Satan ist ein Geistwesen, der überall die Menschen zwingt zu sündigen, und der Teufel führt sie am Gängelband durch die Abgötter. Und eine der größten Abgötter ist heute das Fernsehen. Es gibt keinen größeren Abgott in der ganzen Welt. Die Welt, die ich bereist habe, ihr Lieben, da habe ich genug gesehen. Braucht mir keiner was zu erzählen. Wie groß diese Abgötter sind, und dadurch zwingt der Teufel die Menschen. Manchmal wollen die Menschen auch nicht, aber sie müssen trotzdem. Es heißt Gewalt Satans. Es heißt Abgötter. Was die Heiden opfern mit an ihren Göttern, das opfern sie den Dämonen, das opfern sie den Teufel. Deswegen musste in Israel jeder Götzendienst ausgerottet werden. Deswegen gab es keine Bilder. Auch heute in der jüdischen Synagoge gibt es kein Bild. Kein Gottesbild, kein Menschenbild, nichts. Höchstens mal einen Spruch, ein Wort. Ja, die Kirchengeschichte lehrt uns, dass sogar Menschen mit dem Kreuz, mit dem Sinnbild der Sieges von Golgatha, da können sie auch Abgötterei treiben. Sie küssen das Kreuz, sie tragen goldene Kreuze. Ganz groß die Kirchenfürsten. Was wird da für Abgötterei getrieben, ihr Lieben? Wenn wir das in Israel sehen, was da für Kruzifix und für Kreuz und für Darstellung von den Menschen mitgenommen werden, in Silber und Gold gegossen, in Öl beim Holz geschnitzt. Ja, der Mensch kann mit allem ein Abgott. Wir sind bei dem Thema. Braucht der sittlich hochstehende Mensch Erlösung? Natürlich braucht er das. Warum? Na, weil er tot ist im Herzen, weil er kein ewiges Leben hat. Warum? Weil er in der Gewalt des Satans steht. Wenn ihr mit mir den Kolosserbrief aufschlagt, dann lesen wir in Kolosser 1 dieses bekannte Wort im 13. Vers. Kolosser 1, Vers 13, welcher uns errettet hat aus der Exousia. Das kann man gar nicht ins Deutsche übersetzen. Luther übersetzt aus der Obrigkeit. Man könnte übersetzen aus der Machtbefugnis. Von wem? Aus der Machtbefugnis der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Exousia ist mehr als Obrigkeit, ist eine ungeheure, übergeordnete Macht der Finsternis, die die Menschen zwingt in ein Reich, in ein Denkschema hinein, in einen Ablauf, wie diese Welt gehen soll, wie die Menschen so in dieser Welt leben. Das ist die Obrigkeit, das ist die Regierung, die Machtbefugnis der Finsternis. Darin ist der Mensch, der sittlich hochstehende Mensch. Tja, und jetzt kehren wir zum sogenannten reichen Jüngling zurück in das Markus-Evangelium. Und da sehen wir mal, was der Teufel da für eine Steckdose gelegt hat. Ihr wisst ja, was eine Steckdose ist, nicht? Wo man so einen Stecker reinsteckt und dann haben wir Strom. Wenn ich hier die Steckdosen rausziehe, wird hier alles dunkel, das wissen wir, ja? Also wollen wir mal sehen, was hier beim reichen Jüngling für eine Steckdose ist, wo er an den Satan gebunden ist. Da lesen wir Markus Kapitel 10. Er aber war unmutig über diese Rede, Vers 22, und ging traurig davon. Warum? Warum ist er denn unmutig? Was hat der Heiland ihm denn getan? Es heißt doch hier in unserem Textwort, der Heiland sah ihn an. Und er liebte ihn, Vers 21. Ihr Lieben, es kann keiner so lieben, wie unser Heiland geliebt hat. Es kann keiner so lieben, wie unser Heiland liebt. Der Heiland liebt den reichen Jüngling mit einer ewigen, inbrünstigen Liebe und hat es am Kreuz auf Golgatha bewiesen, wie sehr er uns Menschen liebt. Und da wird der reiche Jüngling unmutig. Seltsam. Ich wundere mich darüber. Wie oft habe ich das gehört, dass Menschen von der Liebe Gottes hörten und dann werden sie unmutig. Ich habe im Juni des Jahres 1964 in Berlin auf dem Kurfürstendamm gestanden und habe das Evangelium gepredigt. Da wurden die Leute unmutig. Unsere Jugend, ich weiß nicht, so 40, 50 junge Leute, wir hatten eine Gitarre und wir spielten und wir sangen. In einer halben Stunde hatten wir 3000 Traktate und Schriften verteilt.
Da war so ein berühmter Staatsmann aus Amerika durch Berlin gefahren. Da waren Hunderttausende von Leuten, die standen auf der Straße. Und jetzt kommen wir da hin und fangen an zu predigen und zu singen. Da werden die Leute unmutig. Da schrie mich ein Mann an, ich werde mich bei der Kirchenleitung beschweren. Tja, was hatte ich denn Großes getan? Ich hatte niemanden geschlagen, ich hatte nichts gestohlen. Ich hatte keinen Verkehrsunfall verursacht, gar nichts. Ich hatte nur das Evangelium gepredigt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da werden die Leute unmutig. So ein junger, starker Kerl, nicht, der stand so drohend vor mir. Ich werde mich bei der Kirchenleitung beschweren. Und unsere jungen, starken Brüder, die standen hinter mir und hatten wohl auch schon die Hand in der Tasche, die Faust in der Tasche, weil sie gesagt, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Warum wird dieser Mann so unmutig, der so drohend vor mir steht? Na, ganz einfach. Der ist in der Gewalt Satans. Der Teufel durch ihn wird unmutig. Warum? Tja, weil dieserjenige, der das Evangelium jetzt hört, der könnte sich ja bekehren. Und dann würde der Teufel wieder eine Seele verlieren. Das ist das Geheimnis aller Christenverfolgung. Ja, wir singen es so leicht. Der Weg ist rot von Zeugenblut, soll ich auf Rosen gehen. Wo andere einst durchkreuzt die Flut, soll ich am Ufer stehen. Aber das ist eine Flut, ihr Lieben. Merkt ihr Tod? Das ist eine Flut. Millionen, 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 Millionen haben sie umgebracht. Warum? Das waren die besten Staatsbürger, die pünktlichsten Steuerzahler. Der römische Kaiser hatte nie so gute Soldaten als die Christen in seinen Armeen. Das waren die friedlichsten Leute. Die Mennoniten rühren seit 450 Jahren kein Gewehr an. Das sind die friedlichsten Leute, die es auf Gottes Erde gibt. Warum hasst man die so? Warum sind die Mitmenschen so unmutig gegen die Gläubigen? Naja, das sind sie ja gar nicht. Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümern und Gewalten, mit den Herren der Welt, mit den bösen Geistern in der Finsternis. Der Satan möchte nicht, dass sich ein Mensch bekehrt. Und deswegen ist es so schwierig, eine Evangelisation durchzuführen. Ach, was gibt das vor für Komplikationen. Und während die Bibelwoche stattfindet, was da alles passiert während dieser Bibelwoche? Tja, der Teufel ist unmutig, es könnten sich ja Menschen bekehren. Also, wir sagen das jetzt mal so, der reiche Jüngling geht unmutig davon. Nein, Moment, er wird unmutig über die Rede und geht traurig davon. Seltsam, er hätte sich doch freuen müssen über diese Rede. Er hätte fröhlich davon gehen müssen. Nun schauen wir, der Teufel lag in einem Gängelband. Und das Gängelband lautet, denn er hatte viele Güter. So, das ist die Steckdose, womit der Teufel seinen Starkstrom in diesen reichen Jüngling hineinspeist und ihn festhält. Ich möchte keine Menschen wünschen, mit Strom in Berührung zu kommen. Ich möchte keine Menschen wünschen. Menschen, die Starkstrom anfassen, kommen nicht mehr los von der Stromleitung. Die bleiben so lange hängen, bis sie tot sind. Und dann hängen sie immer noch dran, da muss der Strom abgeschaltet werden. Entsetzlich ist das, ihr Lieben. Uns reicht es schon, wenn wir aus einer normalen Leitung so einen kleinen Schlag kriegen. Ja, der reiche Jüngling hängt an der Starkstromleitung der Finsternis, des Teufels. Und diese Starkstromleitung kommt eben durch eine Steckdose, er hatte viele Güter. Und die anderen? Naja, die anderen, die wollen das Sündige nicht lassen, was man so mit dem Leibe tut. Nicht? Alle Sünden, die ein Mensch tut, sind außerhalb des Leibes. Nur die Porneia, griechisch Porneia, die Hurerei. Pornografie, Beschreibung der Hurerei. Graphe heißt schreiben. Grapho, ich schreibe. Porneia, sagt die Bibel, Hurerei. Alles, was der Mensch sonst an Sünden tut, tut er außerhalb des Leibes. Aber nicht, wenn er die Sünden der Unzucht und der Unreinigkeit betreibt. Naja, da hat der Teufel wieder eine Steckdose. Aber wie? Aber wie? Und dann sitzen die Menschen fest, da können sie nicht los. Da können sie schreien, wie sie wollen. Die Schlange hypnotisiert den Frosch. Und der Frosch schreit und springt in das Maul der Schlange hinein. So geht es den Menschen, die von der Steckdose, von dem Starkstrom aus der Hölle gehalten werden. braucht euch gar nicht zu wundern, dass so wenig Menschen zum Glauben kommen. Wir möchten jetzt die Möglichkeit haben, die Leute mal zu besuchen. Das wäre eine Sensation. Möchten wir mal mit dem Licht des Heiligen Geistes in die Herzen, in die Häuser leuchten? Warum bekehren sich denn so wenige? Na, die hängen alle fest, der Teufel lässt sie nicht los. Ach, wir können jetzt alles aufzählen. Der Teufel hat tausende von Möglichkeiten, tausende von Steckdosen, von Starkstromleitungen, wo er die Menschen festhält, ihr Lieben, das ist entsetzlich. Und jetzt merken wir auf einmal dieses Wort, ich wiederhole es noch einmal in Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich, nämlich, dass sie selig werden. Warum ist es unmöglich? Na, wir haben eben gehört, sie haben kein ewiges Leben, wir haben eben gehört, sie sind tot in ihren Sünden. Und nun hören wir, sie sind in der Gewalt Satans, in der Obrigkeit der Finsternis. Sie hängen an ihren Abgöttern. Es heißt im Alten Testament, dulde keinen Banngut in deinem Hause, dass du nicht unter das Gericht Gottes kommst. Ihr Lieben, der Bann hat den Achan zu Tode gebracht, ja? Wir kennen ja wohl den Achan aus dem Alten Testament, aus dem Buch Josua. Und dann hat er das schön vergraben und er dachte, niemand sieht das, aber Gott hat es doch gesehen. Und dieses Banngut hat ihn zu Tode gebracht, diesen Achan. Und viele Menschen haben so tief vergraben, in ihren Herzen, in ihren Häusern, schön zugeschlossen, damit es niemand sieht. Man singt es ja auch im weltlichen Lied, wie es da drin aussieht, da geht niemand was an. Doch, doch, es geht Gott etwas an. Denn Gott hat dich geschaffen und du musst einmal Rechenschaft ablegen über dein Leben, das du gelebt hast. Und Gott hat seinen Sohn für dich an das Kreuz gegeben. Das geht Gott so viel an, dass er die Welt auch dich geliebt hat. Da brauchst du dich gar nicht zuschließen und wie ein Zachäus auf dem Maulbeerbaum da verstecken. Gott sieht dich doch. Und eines Tages trittst du vor sein Angesicht. Und wehe dir, du gehörst zu den Leuten, die dann schreien werden. Das steht dreimal in der Bibel. Ihr Berge fallet über uns und ihr Hügel bedecket uns. Aber die Berge fallen nicht. Nein. Die Hügel bedecken nicht. Nein. Wenn das jüngste Gericht stattfindet, da steht geschrieben, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht floh die Erde und der Himmel. Siehst du, da sind die Berge auch längst geflohen. Ja, und das Meer ist nicht mehr, das ist auch längst geflohen. Da kannst du schreien, ihr Berge fallet über uns, da kannst du brüllen, ihr Hügel bedecket uns, ist kein Berg und kein Hügel mehr da, der dich bedeckt. Dann stehst du vor dem heiligen Gott. Ihr Lieben, wir müssen die Bibelworte bis zu Ende auslegen und bis zu Ende durchdenken. Die schreien zwar, ihr Berge fallet über uns, aber es sind keine Berge mehr da. Der Mensch steht vor dem heiligen Gott. Nun werden die Bücher aufgemacht, der Mensch. Nicht nur seine Sünde, sondern wir durch die Steckdosen, durch den teuflischen Starkstrom der Sünde und all der Süchte und all der Dinge, die er getan hat, wie an den Teufel gebunden ist. Und darum bleibt er auch beim Teufel, weil er so an ihn gebunden ist. Erlösung heißt doch loslösen. Erlösung. Lösen. Da muss etwas gelöst werden. Das griechische Wort heißt eigentlich aufgelöst werden. Die Sünde wird durch das Blut Jesu in uns, wenn wir an Christus glauben, so aufgelöst, dass die Sünde nicht mehr da ist. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Dieses Wort auflösen, das ist im Griechischen ein Wort, man könnte sagen, wie sich die Tinte im Wasser auflöst und verschwindet und nicht mehr da ist. Das Blut Jesu hat die Macht, uns reinzumachen von aller Sünde. Aber wenn die Menschen am großen weißen Thron vor Gott stehen, ja, dann sind sie immer noch an den Teufel gebunden. Und der reiche Mann, der in der Hölle und in der Qual sitzt, der sagt, Vater Abraham, ich leide Pein in dieser Flamme. Sende Lazarus, das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche. Das Äußerste, die Fingerspitze. Und kühle meine Zunge. Tja, aber der Mensch, der ist doch beerdigt, der hat doch keine Zunge mehr. Der verwest doch im Grabe. Er hat keine äußere Zunge mehr. Aber innerlich brennt das Feuer, ist an den Teufel gebunden. Im Jenseits, in der Qual, im Hades, im Totenreich, in der Hölle. Tja, ihr Lieben, der sittlich hochstehende Mensch braucht Erlösung. Die Kinder aus gläubigen Elternhäusern brauchen Erlösung. Wir alle, die wir so selbstgerecht in unseren Augen sind, die wir so hochmütig auf andere herabschauen, nur die anderen sind schuld. Aber wir stehen mit der weißen Weste da angeblich. Ihr Lieben, wir brauchen Erlösung, Bekehrung von der Gewalt Satans hin zu dem lebendigen Gott, weg von den Abgöttern. Aber der reiche Jüngling lässt seine Abgötter nicht. Er wird unmutig, er geht traurig davon, weil er viele Güter hat. Der Jesus hätte ihm ja die vielen Güter gar nicht weggenommen. Er hätte sie nur dahin getan, wo die Güter hingehören, nämlich in den Himmel. Er hat einen Schatz im Himmel. Und jetzt sind ja die Güter noch in seinem Herzen. Die stehen da wohl als Häuser oder als Gold und Silber. Aber innerlich trägt der reiche Jüngling dann seine Güter in seinem Herzen, nicht? Und der Heiland sagt, hör mal zu, mein lieber reicher Jüngling oder du reiches Mädchen oder wer du heute Abend bist, in das Herz gehört Gott. Augustin umschreibt das mit den Worten, unruhig, o Herr, ist unser Herz in uns, bis es ruhet in dir. Das hat Augustin, der ist 430 nach Christus gestorben, das hat Augustin aus der Bibel abgeschrieben. Denn in der Bibel steht im Alten Testament, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Was will der Herr? Unser Herz. Aber in dem Herz des reichen Jünglings ist doch sein ganzer Reichtum. Und durch den Reichtum ist der Feind, der Teufel, in dem Herzen des reichen Jünglings. Also muss erlöst werden, dieser sittlich hochstehende Mensch. In das Herz gehört Gott, gehört der Heilige Geist, gehört die Wiedergeburt. Tja, ihr lieben Freunde, dieser reiche Jüngling geht traurig davon, weil er diesen Reichtum, dieses an den Teufel gebunden sein in seinem Herzen duldet. Und nun kommen wir eigentlich zum Höhepunkt dieses Textwortes. Was hier geschrieben steht, wie der reiche Jüngling eine Begegnung mit dem Herrn Jesus hatte, der Jesus war ja als Mensch, als Person auf dieser Erde, heute ist ja der Jesus unsichtbar da. Das wird hier so wunderbar ausgedrückt, dass es hier genau darum geht, dass wir unser Herz dem Herrn Jesus schenken sollen, ob wir die Mörder im Gefängnis sind oder die anständigen Leute, die noch nie silberne Löffel gestohlen oder das Finanzamt betrogen haben. Obwohl ich nicht überzeugt bin, dass alle, die wir hier sitzen, dass wir immer ehrlich zum Finanzamt wären. Darüber bin ich nicht überzeugt. Und dass wir immer richtig parken, das glaube ich auch nicht. Und dass wir immer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten, wir Autofahrer. Das Märchen braucht mir keiner zu erzählen. Und wir tun dann immer so gläubig, ne? Ja. Aber das nur nebenbei, ihr Lieben. Ich sage das nicht, um einen Menschen herabzuwürdigen. Ich sage das, weil ich das kenne, was auch in meinem Herzen ist, ja. Ich weiß Bescheid. Ihr Lieben, in unserem Textwort geht es jetzt darum, dass dieser reiche Jüngling eine Begegnung mit dem Herrn Jesus hat. Und nun achtet mal, das ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Der Jesus, nochmal in dieser Ausdrucksweise, ich sage es, das steht im Buch der Sprüche, der Jesus sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Warum? Also, Vers 17 sagt der reiche Jüngling, guter Meister. Nun, das lassen wir jetzt mal so stehen, das ist wirklich ein Prädikat, das dem Herrn Jesus zukommt, guter Meister. Jetzt heißt es aber in Vers 18, da sagt allein, niemand ist gut, denn der einige Gott. Auch der sittlich hochstehende Mensch ist nicht gut. Es gibt auf dieser Erde keine guten Menschen. Wir können schon mal sagen, also gute Frau, nicht? Oder ach, du bist mein gutes Kind, sagt die Mama schon mal. Das kann ja sein. Aber vor Gott ist niemand gut, niemand ist gerecht. Das ist uns ja klar. Das ist jetzt die Situation dieses reichen Jünglings, der ein sittlich hochstehender Mensch ist. Niemand ist gut. Er ist auch nicht gut. Ich bin auch nicht gut. Der Papst von Rom ist auch nicht gut. Die Mutter Maria ist auch nicht gut. Der Kaiser von China ist auch nicht gut. Niemand ist gut. Jetzt heißt es aber, niemand ist gut, denn der einige Gott. Wenn jetzt der reiche Jüngling dem Herrn Jesus nachfolgen würde, denn der Heiland sagt, ja, komm und folge mir nach, dann würde der reiche Jüngling gut werden, wie Gott gut ist. Denn Gott wird niemals schlecht, wie Menschen schlecht sind. Es gibt nur eine Möglichkeit, wir Menschen müssen gut werden, wie Gott gut ist. Sonst kommen wir nicht in den Himmel. Wenn jetzt der reiche Jüngling Jesus nachfolgen würde, dann würde der Jesus durch den Heiligen Geist in sein Herz kommen. Und wenn Paulus in Römer 7 sagt, deswegen habe ich das eben vorgelesen, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, dann ist das genau das, was hier geschrieben steht. Dass niemand gut ist, dass niemand etwas Gutes in sich hat. Aber wenn wir den Herrn Jesus in unser Herz und Leben aufnehmen, dann haben wir plötzlich das Gute in uns. Und nun wollen wir mal schauen, wie das Gute aussieht. Es wird theologisch bezeichnet als die Früchte oder als die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist alles das, was der Heilige Geist auch ist, was Gott auch ist, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit. Gütigkeit heißt gut. Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Also, wenn jetzt dieser gute Mensch hier, der ja nicht gut ist, der sich in seinen eigenen Augen so gut sieht, wenn dieser reiche Jüngling sehen würde, wie eingebildet er sich gut meint und gut sieht, in Wirklichkeit ein verlorener Sünder ist, wenn der jetzt Jesus nachfolgen würde, dann käme der Heilige Geist in sein Herz, dann käme die Gütigkeit, die Gutheit in sein Herz, dann käme der Friede, die Freude, die Vergebung in sein Herz und dann, tja, ihr Lieben, dann würde er das ewige Leben ererben. So, jetzt geht es in unserem Textwort weiter. Es heißt in Vers 21, Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm. Moment. Jesus sah ihn an. Jesus sieht uns. Auf Hebräisch heißt das Jehovah Jireh. Der Herr sieht. Es gibt in Jerusalem einen Berg, der heißt so. Moria. Moria, Jireh, das ist miteinander verwandt. Der Berg, wo der Herr sieht, er sieht auch mich in Christo an, daher mich nichts verdammen kann, weil Christi Blut beständig schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Jesus sieht uns an, Moria. Jesus sieht uns über den Moria an. Auf der Südseite des Moria sollte Abraham seinen Sohn Isaac opfern und auf der Nordseite des Moria gibt es einen Hügel, der heißt Golgatha. Durch Golgatha, durch Moria sieht er Jesus mich an und er liebte ihn und er sprach zu ihm. Tja, wir wissen ja, was er hier gesprochen hat. Aber ihr Lieben, welches ist denn das größte Wort? Was? Es ist das Wort. Es ist vollbracht. Denn hinter dem, was der Jesus spricht, steht sein ganzes Erlösungswerk. Das hebräische Wort, das kann man schlecht ins Deutsch übersetzen, wo wir sagen, das Wort. Nicht im Griechischen, das ist Logos. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, da steht im Hebräischen, da war es das Wort. Da war es aber auch die Tat. Wort und Tat ist im Hebräischen eins. Was Jesus spricht, das tut er. Was Jesus spricht, das ist er, unser Heiland. Jetzt spricht er also zu ihm, er sieht ihn an, er liebt ihn, er spricht zu ihm. Nun wollen wir hören, hinter dem, was der Jesus spricht, steht der Jesus selbst, er sagt, eines fehlt hier. Na klar, der Jesus, der muss in das Herz dieses reichen Jünglings. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und nun hört drei Worte. Komm, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Ja, das fehlt ihm noch. Komm, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf sich. Jede Sünde, die ein Mensch tut, ist ein Gehen von Gott weg. Weil wir Menschen durch die Sünde von Gott weggehen, sagt der Heiland, komm, komm, komm. Wie oft es in diesem Raum in den letzten 10 Jahren schon gepredigt wird, komm. Warum sollst du kommen? Nur weil du durch die Sünde von Gott weggehst. Zu Jesus kommen heißt aufhören zu sündigen. Komm, weiter. Und folge mir nach. Das heißt also nicht, du gehst jetzt 3 Kilometer vor mir oder 500 Meter neben mir, nein. Folge mir nach heißt, du bleibst in der Spur. Im 1. Petrusbrief heißt, dass wir nachfolgen, seinen Fußtapfen. Das haben wir als Kinder gemacht. Früher gab es noch ein bisschen mehr Schnee. Und wenn wir dann im Winter, wenn wir morgens aufstanden, durch den Schnee gingen, dann gingen unsere Eltern voran und dann traten sie mit ihren großen Füßen hinein und wir Kinder traten dann hinein. Wir gingen in den Fußtapfen unserer Eltern. War eine einfache Sache. Und so sagte Heiland, folge mir nach, das heißt, halte Schritt mit mir, bleib hinter mir, ich gehe voran. Von Jesus Getroffene sind nicht mehr zu treffen. Bevor es dich trifft, hat es mich getroffen. Der Heiland geht voran und du gehst hinter nach. Komm und folge mir nach, heißt nicht komm und geh mir voran, nein, nein. Wir brauchen auch den Herrn Jesus nicht zu verteidigen, wir brauchen auch die Bibel nicht zu verteidigen. Wir brauchen auch den Glauben nicht zu verteidigen. Wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollen uns hinter ihm verstecken. Wir sollen uns hinter ihm bergen, in ihm geborgen sein. Und nimm dein Kreuz auf dich. Tja, ihr Lieben, es gibt manche, die kommen zu Jesus, aber sie nehmen nicht ihr Kreuz auf sich. Nun, wir wissen, was es bedeutet. Der Heiland ist am Kreuz gestorben. Interessanterweise steht hier nicht geschrieben, dass Heiland sagt, nimm mein Kreuz auf mich. Ja? Da steht ja in Römer 6, dass wir mit Christus Gekreuzigte sind. Der Heiland sagt einmal im Matthäus-Evangelium, der sein Kreuz auf sich nimmt täglich. Täglich. Hier steht, nimm dein Kreuz auf dich. Also ihr Lieben, wir wollen das ganz genau lesen. Nimm dein Kreuz auf dich, steht hier geschrieben. Vers 21. Tja, ihr Lieben, in der Luther-Übersetzung heißt es, nimm das Kreuz auf dich. Das Kreuz Jesu wird unser Kreuz. Ich darf das jetzt mal so sagen. Nimm das Kreuz auf dich. Das Kreuz, an dem der Herr Jesus starb, ist sein Kreuz. Kolosser 1 heißt es, er hat Frieden gemacht durch das Blut an seinem Kreuz. Jetzt dieses Kreuz, das wir auf uns nehmen, ich muss doch noch die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium dazu lesen, Matthäus Kapitel 16, damit wir das ganz genau verstehen. Matthäus Kapitel 16, das sind die Leidensverkündigungen, die der Heiland seinen Jüngern sagt. Vers 24, Matthäus 16, 24, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, ja. Also das Kreuz Jesu wird mein Kreuz. Das meint der Heiland, wenn er dem reichen Jüngling sagt, nimm das Kreuz auf dich. Also das Kreuz ist das Kreuz Jesu und das wird mein Kreuz. Tja, und was heißt das? Durch das Kreuz, an dem Jesus starb, bin ich von der Sünde und von der Welt getrennt. Warum? Am Kreuz hört die Sünde auf. Am Kreuz ist die Sünde zu Ende. Am Kreuz hört der Tod auf. Am Kreuz hört die Welt auf. Am Kreuz hört der Teufel auf, weil der Jesus am Kreuz dem Teufel den Kopf zermalmt hat. Und deswegen heißt es, nimm das Kreuz auf dich. Matthäus 16, 24. Sein Kreuz, das Kreuz Jesu, das Kreuz muss so unser Kreuz werden, dass wir sagen, ja, auch heute, heute Morgen jedenfalls, ich habe es so gemacht heute Morgen, bin aufgestanden, habe mich vor meinem Bett niedergekniet, Herr Jesus, das Kreuz nehme ich jetzt auf mich. Dein Kreuz wird mein Kreuz, dein Sieg wird mein Sieg, deine Erlösung wird meine Erlösung, dein Friede wird mein Friede, dein Leben wird mein Leben, durch was? Durch das Kreuz von Golgatha. Nach Römer 6 bin ich mit dir, Herr Jesus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich bin mit dir auferstanden, ins himmlische Wesen versetzt.